Folge von Future Trails tauchen wir tief in die innovative Welt der Agri-PV ein, also der Kombination von Landwirtschaft und Solaranlagen. Unsere Gäste Heiko Hildebrand und Karis Herrmann von der Next2Sun GmbH erläutern, wie vertikale Photovoltaikmodule nicht nur die Energieproduktion revolutionieren, sondern auch die landwirtschaftliche Nutzung von Flächen ermöglichen. Aber wie genau funktioniert Ihre Technologie? Und welche Vorteile bietet sie für Landwirte, die Umwelt und unsere Energieversorgung? Wir, das sind Simon und Thomas von Impactive Works. Ihr hört die 8. Folge von Future Trails, einem Podcast, bei dem sich alles um die Frage nach Wirksamkeit dreht und um Menschen, die heute bereits in die Zukunft schauen und Wege dorthin finden.
Herzlich willkommen bei der 8. Folge von Future Trails. Heute reden wir mit der Next2Sun GmbH und wir haben ein Novum. Heute reden wir nicht nur mit einer Person, nein, wir reden mit zwei Personen. Und deswegen, vielleicht stellt euch erstmal vor, liebe Gesprächspartnerinnen.
Ja, ich darf anfangen. Mein Name ist Heiko Hildebrand. Ich habe vor etwa 10 Jahren mit einigen Kollegen zusammen die Next2Sun gegründet, nachdem wir die Idee hatten, die wir mit dem Unternehmen verfolgen.
Ja, auch von mir. Herzlich willkommen, hallo. Ich bin Karis Herrmann und arbeite jetzt seit ziemlich genau 2 Jahren hier bei der Next2Sun als Projektentwicklerin auf der AKPV-Seite in Baden-Württemberg und Bayern.
Vielen Dank. Ihr habt gerade schon das Wort Agri-PV erwähnt. Was versteht man denn unter Agri-PV? Was ist das?
Unter Agri-PV versteht man die Doppelnutzung erstmal. Das heißt, dass wir eben die klassische, sage ich jetzt mal, Freiflächen-Photovoltaik ein bisschen verändern und eben die Photovoltaik zwar auf Agrarflächen bauen oder installieren, jedoch dann aber auf der gleichen Fläche zur gleichen Zeit auch weiterhin die landwirtschaftliche Nutzung beibehalten. In unserem Fall jetzt ganz genau heißt Agri-PV oder die vertikale Agri-PV, die eben die Next2Sun installiert oder baut, bedeutet eben, dass wir vertikale Photovoltaikreihen haben, also vertikale aufgeständerte PV-Module und dann einen Reihenabstand, in dem dann eben die landwirtschaftliche Nutzung noch weiterhin stattfinden kann.
Darf ich mal ganz blöd fragen, Agri-PV, ist das jetzt... Seid ihr da branchenspezifisch oder sind da jetzt komplett andere Paneele irgendwie im Einsatz als die, die oben auf dem Haus drauf liegen?
Also wir sind da schon, das sind andere Module, gerade wie ich es gerade beschrieben habe. Durch die vertikale Aufständerung haben wir eine Vorder- und Rückseite. Das heißt, auf 2 Seiten muss das Modul produzieren können. Und deshalb nutzen wir bifaziale Module, also beidseitige Module. Das heißt, das ist vor allem jetzt mal der grobe Unterschied zu einem Dachmodul.
Das ist die Grundvoraussetzung für das Konzept, diese sogenannte Bifacialität, dass wir Module haben, die sowohl von vorne als auch von hinten Sonnenlicht verwerten können. Denn ansonsten würde man ja sagen, ein Solarmodul, was senkrecht steht, das passt irgendwie nicht so richtig. Denn in jedem Lehrbuch und überall steht ja eigentlich, Solarmodul muss irgendwie so flach geneigt und nach Süden schauen. Und das geht tatsächlich auch nicht anders, solange es nur eine Seite gibt. Aber wenn 2 Seiten Strom produzieren können, dann ergeben sich eben ganz andere Möglichkeiten. Und ja, insofern ist diese Technologie der bifacialen Solarmodule die Grundlage für das, was wir tun.
Jetzt hast du gerade schon diese erste Irritation, die man vielleicht bei dem Konzept so im Kopf hat, angesprochen. Ne? Das ist ja vertikal, das heißt irgendwie ganz anders als normale Solarpanels, die man so kennt. Ist das nicht total ineffizient, wenn das jetzt nicht nach Süden ausgerichtet ist und die Mittagssonne schon mitnimmt?
Ja, die Frage kriegt man natürlich nicht zum ersten Mal gestellt.
Ja. Ich vermute, ja.
Funktioniert doch gar nicht, ja.
Ihr existiert ja schon mindestens mal 10 Jahre, also insofern so ganz blöd scheint es nicht zu sein.
Wir haben das mittlerweile geklärt, um es mal so zu sagen, ja. Genau. Ja, natürlich haben wir uns die Frage am Anfang selber gestellt, ja. Also die. Zuerst nähert man sich ja mal so ein bisschen am Computer, theoretisch, Simulationen und so weiter. Und wenn man es rein von der theoretischen Einstrahlungsbasis schon mal nimmt, dann ist es einfach so, es ist auch fast egal, in welcher Orientierung ich ein Solarmodul senkrecht stelle, wenn zu der Vorderseite auch von der anderen Seite noch die Einstrahlung auf die Rückseite dazukommt, dann ergibt die Summe ungefähr auf jeden Fall immer das, was ich auf einer sogenannten optimalen, ausgerichteten, einseitigen Fläche auch bekomme. Das war auch so unsere erste Erkenntnis, und sonst hätten wir gar nicht angefangen, ist ja klar. Mhm. Dann geht es ja darum, Theorie in Praxis, kommt da immer noch das Gleiche raus, sodass wir also nach der ersten Idee natürlich erstmal versucht haben, das zu testen. War zu der Zeit, 2014, so, als wir die allererste Testinstallation gemacht haben, ein Kunststück, überhaupt ein bifaciales Modul aufzutreiben. Das erzähle ich immer wieder gern, wie das zustande kam. Wir hatten es am Ende aus der Insolvenzmasse von einem Solargroßhändler irgendwo noch gefunden, ja, sozusagen in der letzten Ecke des Lagers. Es war damals nämlich so, dass bifaciale Module so noch gar kein Thema waren am Markt, weil die Zelltechnik das einfach noch nicht geboten hatte. Aber es gab Ende der 90er schon mal diese Technologie von einem japanischen Hersteller. Und das war noch so ein bisschen im Hinterkopf, und dann haben wir uns auf die Suche gemacht und ein paar gefunden. Und damit dann eben tatsächlich eine kleine Testinstallation gemacht, um mal zu sehen, ja, wie weit ist denn die Praxis von der Theorie entfernt. Und da sich das doch einigermaßen gut gedeckt hat, haben wir gesagt, naja, dann müsste es ja irgendwie funktionieren, auch mit der vertikalen Ausrichtung.
Jetzt hast du gerade so ein bisschen die Gründung schon angesprochen. Also 2014 so diese Ideen gehabt, Prototypen dafür entwickelt. 2015 dann die GmbH gegründet, soweit wir es nachvollziehen konnten. Jetzt hatte der Thomas nochmal so uns im Vorgespräch zur Erinnerung gerufen, dass 2012, so ab 2012, die Bundesregierung die Förderung von Photovoltaik zurückgeschraubt hat, massiv. Na, und dann also die Beschäftigten auch von 110.000 auf 30.000 gesunken hat. Wie kommt man auf die Idee, was im Photovoltaik zu machen, zu diesem Zeitpunkt in Deutschland? Das müsstest du vielleicht nochmal erklären.
Der Brasilianer würde sagen, greife in jeden Fall in das Messer. Ne? Das hängt aber miteinander zusammen. Den Bogen kann ich spannen. Es gab vorher, ich sag mal so in den Jahren 2009 bis 2012, ja einen großen Boom in der Photovoltaik. Und gerade zu der Zeit sind auch sehr viele Freiflächenanlagen entstanden. Es gab Geld zu verdienen, der Markt hat geboomt. Das ist alles super gelaufen. Damit hatten wir als Menschen relativ wenig zu tun, weil wir gerade ein bisschen anders orientiert waren. Ich hatte Biogasanlagen entwickelt und so weiter, aber wir wollten eben auch PV machen. Haben uns das dann so ein bisschen noch angeschaut, und dann kam eben dieser große Einbruch, und parallel dazu kamen noch andere Themen auf. Denn während das in dieser Boomphase, in dieser ersten Boomphase eigentlich noch so war, dass ein Projektentwickler, der irgendwo in eine Gemeinde gekommen ist und sich vorgestellt hat und hat gesagt, ja, wir wollen einen Solarpark entwickeln, der hat eigentlich nur Beifall geerntet, und alle haben versucht, das möglich zu machen. Nach so ein paar Boomjahren, wo dann das überall so aus dem Boden geschossen ist, sage ich mal, für damalige Verhältnisse, auf heutiger Sicht war das wenig, aber es war eben neu, und man ist sich dann auch so ein bisschen der Nachteile bewusst geworden, und wir hatten eben dann zu dieser Zeit ab 2012, 13, 14 auch in unserem Umfeld sehr viele neue Diskussionen mitbekommen. Zum einen, also die sich so um den Begriff der Akzeptanz drehen. Mhm. Das ist eben zum einen das Thema Konkurrenzsituation zur Landwirtschaft, Flächenverbrauch, auch zur ökologischen Wertigkeit von Flächen. Es gibt ja auch viele Flächen, die einfach irgendeiner Form ökologisch hochwertigen Charakter haben, man auch nicht unbedingt möchte, dass die zugebaut werden. Neben einigen anderen Themen, wo so aus dem großen Hurra auch so die Bedenken rauskamen. Und das war eben mit einem Impuls, warum wir gesagt haben, naja, was lässt sich denn da wie lösen, ja, oder zumindest stark verbessern. Und da kam eben sozusagen beides zusammen, die Idee vertikale Photovoltaik und das Thema Akzeptanz, Doppelnutzung von Flächen. Ja, wie kann ich einen Solarpark bauen und die Landwirtschaft eben trotzdem weiterführen?
Ja. Aber zum Verständnis ist doch so, ihr seid ja im Bereich Agri-PV unterwegs, aber dieses, naja, so Flächen überdachen, sag ich mal, das sind doch auch Agri-PV-Konzepte oder nennt man die jetzt anders?
Genau, das nennt man auch Agri-PV. Agri-PV wird hauptsächlich in einer DIN-SPEC, also in einer Vornorm, definiert und dort gibt es hauptsächlich eben zwei Kategorien. Das ist einmal die vertikale Agri-PV, so wie wir sie eben bauen. Und auf der anderen Seite gibt es eben aber auch die hoch aufgeständerte Agri-PV. Das sind eben dann genau die Systeme, die gerade angesprochen worden sind, die dann auf 2,1 Meter Höhe mit der Modulunterkante beginnen. Das heißt, genau, das sind die zwei verschiedenen Agri-PV-Systeme.
Weil wahrscheinlich die landwirtschaftlichen Anwendungsfälle dann unterschiedlich sind, ne? Also ich kann mir jetzt schwer vorstellen, dass ich jetzt ein Weizenfeld habe und darüber die Solarzelle sozusagen installiert habe und damit dem Traktor da durchbretter.
Also wäre tatsächlich wahrscheinlich auch möglich oder es ist okay. Möglich. Gerade Beispiel ist Hegelbach vom Fraunhofer, was ja schon einige Jahre alt ist. Dort hat man auch verschiedenste Kulturen versucht oder anzupflanzen, nicht nur versucht. Dann muss natürlich je nachdem, was angepflanzt wird, das ganze System höher aufgebaut werden. Also dann ist es vielleicht nicht mehr die 2,1 Meter, sondern die 4 Meter. Also von dem her sind da auch keine, sag ich jetzt mal, Grenzen gesetzt. Man muss natürlich dann überlegen, wo die Wirtschaftlichkeit ist und wie sinnvoll, zu welche Bewirtschaftung zu welchem System passt.
Tatsächlich teilen wir es aus unserer Sicht so ein bisschen auf, die Anwendungsfälle, wo wir unser System oder generell Systeme, die eher bodennah sind und zwischen den Reihen bewirtschaften, die sehen wir eher so in der großen Fläche, in den großflächigen Kulturen, Ackerkulturen, Grünland, während die überdachten Anlagen besondere Vorteile zumindest haben in dem Bereich, wo es um Sonderkulturen geht. Also Sonderkulturen heißt alles, was so besonders hochwertig auf kleinem Raum strukturiert angebaut wird. Also sowas wie Beeren, Obstbäume, Wein, was auch immer. Da gibt es dann sozusagen nochmal einen weitergehenden Aspekt, dass eben die Photovoltaik, wenn man es richtig macht, und da gibt es auch noch viel zu lernen natürlich und viel zu erforschen, aber eben auch eine weitergehende Schutzfunktion haben kann. Diese Kulturen machen aber nur einen ganz kleinen Teil der Anbauflächen aus. Also ja, das ist so ein bisschen, sind zwei unterschiedliche Welten sozusagen. Und wir orientieren uns schon klar an der, ja, sag mal, großflächigen Landwirtschaft, wo Solarparks eben auch typischerweise entstehen.
Jetzt hast du gerade von der Gründungsgeschichte so ein bisschen erzählt und wenn ich es richtig verstanden habe, dann habt ihr, ich sag mal, diese bifasialen Module gefunden in der Insolvenzmasse von jemandem. Findet ihr heute die auch noch oder produziert ihr die selber oder wo kommen die denn heute so her?
Das hat sich glücklicherweise, muss man ja sagen, aus unserer Perspektive dann sehr schnell gewandelt. Wir hatten dann eben, ja, ich würde mal sagen, so um das Jahr 2015, 2016 rum, die Entwicklung der Zelltechnologie, und das ist unabhängig voneinander passiert, dass so allmächtig sind wir nicht, dass wir das hätten können auslösen, dass die Zelltechnologie sich zur Bifasialität hin entwickelt hat. Man hat also festgestellt, vorher hatten die Solarmodule die Rückseite einfach voll metallisiert, ne, also hinten nur Aluminium drauf sozusagen. Und man hat dann in der Forschung auch festgestellt, naja, das ist gar nicht so vorteilhaft, auch für die Effizienz der Zellen. Und man hat dann also, um eigentlich mit der Motivation, die Zelle von der Vorderseite her gesehen effizienter zu machen, hat man die Rückseite quasi aufgemacht und damit dafür gesorgt, jetzt kann sie dort auch Strom produzieren. Das war also erstmal so ein bisschen Abfallprodukt, ist aber dann auch weiterentwickelt worden zu Zellen, die es mittlerweile gibt, mit hoher Qualität, auch hoher Bifasialität. Das beschreibt so das Verhältnis, wie gut ist die Seite vorne gegenüber, wie gut ist die Zelle von hinten. Und da hat sich also sehr, sehr viel getan, was ja auch natürlich sehr hilfreich dafür war und ist, dass sich das vertikale Konzept auch am Markt durchsetzen kann.
Das heißt, die Zellen, die ihr heute verwendet, sind schon auch spezialisiert auf diesen Anwendungsfall und jetzt nicht die handelsübliche Zelle, die ich jetzt auf dem Dach auch finden würde?
Stand heute, es kann man sagen, bifasial, irgendwie bifasial sind alle Zellen, die sie heute kriegen, selbst wenn ein Modul hinten drauf eine Folie hat, gar kein Licht mehr drauf kommt. Das ist produktionsbedingt. Es gibt aber eben verschiedene Zelltechnologien, die da sehr unterschiedliche Qualität haben, also sehr unterschiedliche Qualität in der Rückseite. Und da gehen wir natürlich sehr gezielt auf die hochwertigen Zellkonzepte und verwenden die in unseren Modulen. Und wir haben jetzt dieses Jahr auch den Schritt gemacht, sind wir gerade in der Umsetzung zu einem eigenen Moduldesign, weil wir gemerkt haben, es ist dann auch nicht nur die Zelle und na, der Rest sieht irgendwie aus wie immer, sondern wir haben da noch viele andere Aspekte, wo wir sagen, wir müssen das Modul gegenüber einem Standardmodul dann doch an allen möglichen Stellen verändern, damit wir wirklich das Richtige haben, was wir brauchen für die vertikale Anlagentechnologie, um damit auch maximal effizient zu sein. Und es ist nicht nur Effizienz, das ist immer das, was vorne der Kunde danach ruft, ja, Preis und Effizienz. Aber am Ende will auch der Kunde am Ende eine langlebige Anlage zum Beispiel, die in diesem landwirtschaftlichen Umfeld eben trotzdem ihre 30, 40 Jahre Strom produzieren kann.
Also ihr seid nicht nur eine Vertriebsgesellschaft und kauft Solarmodule ein, sondern ihr modifiziert sie mindestens, oder das sind, auf jeden Fall kann man bei euch etwas kaufen, was ich sonst nicht kaufen kann, so habe ich es verstanden.
Vertriebsgesellschaft wäre für mich schon fast ein Schimpfwort. Wir sehen uns tatsächlich viel mehr als Technologieunternehmen, angefangen von dem Konzept überhaupt. Wir haben jetzt 10 Jahre damit verbracht, allen möglichen Leuten zu erklären, dass das eben doch funktioniert und einen gewissen Sinn macht. Und es verlagert sich jetzt eben noch mehr auch auf die Details und das Produkt, was wir anbieten oder die Produkte, die wir anbieten.
Wo du gerade so von Überzeugen gesprochen hast, wie ist denn das? Jetzt bin ich Landwirt und jetzt kommt ein Vertriebsvertreter vielleicht von der Next to Sun bei mir vorbei oder ich höre irgendwie davon. Wie überzeugt ihr jetzt die Leute davon, dass die jetzt eine vertikale Solaranlage sich da auf die Landfläche einstellen?
Also erstmal, ich glaube, wir können gerade noch von Glück sprechen, oder was heißt Glück, es macht zumindest auch in der Projektentwicklung gerade deswegen Spaß, dass viele Leute auf uns zukommen, weil das System interessant ist, weil es vielleicht gerade auch noch ein bisschen was Neueres ist. Überzeugungsarbeit auf der einen Seite, gerade wenn man Landwirte anspricht, kann man erstmal dahin gehen, dass wir auf jeden Fall die Landwirtschaft ernst nehmen, dass die landwirtschaftliche Produktion genauso viel wert ist und genauso auf dieser Fläche weiterhin stattfinden soll. Das heißt, es soll keine Pseudo-Agri-PV werden, es soll eine Fläche werden, wo beides stattfinden kann, Photovoltaik und Landwirtschaft. Da ist unser System auch, finde ich, sehr gut dafür ausgelegt. Man spricht mit den Landwirten, was für Reihenabstände sie brauchen. Also das heißt, was für einen Maschinenfuhrpark haben Sie, wie sind die Arbeitsbreiten. Von dem her kann man da relativ schön auch flexibel das System auslegen, auch gerade so hinsichtlich Ost-West-Ausrichtung. Vielleicht kommen wir da nachher noch zu sprechen. Das war ja so ein bisschen eine unserer Grundideen auch, dass wir eben unser System Ost-West aufständern, dass eben morgens und abends sozusagen die Sonne eingefangen wird und ein bisschen antizyklisch die Stromproduktion stattfindet. Und von dieser Ost-West-Ausrichtung, das ist zwar wunderbar, das passt perfekt, aber auch manchmal ist ein landwirtschaftlicher Schlag, eine Fläche nicht dafür geeignet, Ost-West zu bauen. Das heißt, wir können da auch an die Flächengrößen oder an die Flächenausrichtung uns da selbst auch ein bisschen mit dem Photovoltaiksystem anpassen. Das heißt, es ist so ein Geben und Nehmen, sodass am Ende dann eben ein gutes System dasteht. Und ja, am Ende ist es ein zweites Standbein für den Betrieb. Wir haben viele verschiedene Realisierungsmöglichkeiten, halt eben nicht nur das, dass wir als Firma jetzt, sage ich mal, das Ganze projektieren und betreiben, sondern da gibt es eben auch Formen, dass einmal natürlich diese Verpachtungsform, dass Flächen an uns verpachtet werden, aber es gibt auch die Form, dass alles bei dem Landwirt, bei dem Betrieb bleibt und wir einfach als Dienstleister dastehen. Das heißt einfach ein großer Spielraum, wie so eine Anlage am Ende realisiert werden kann.
Super viele spannende Aspekte gerade. Mein Gehirn hängt gerade noch Ost-West, verstehe ich, ne? So Osten Sonne aufgehen, Westen Sonne untergehen, so dann kann ich das halt auffangen, habt halt ein Problem in der Mittagszeit. Okay, ne? So, das rechnet sich raus, das habe ich verstanden. So, was ist jetzt mit was war das Gegenstück? Nord-Süd-Ausrüstung. Geht das dann auch oder seid ihr dann raus oder habt ihr Module, die sich irgendwie drehen können oder die flexibel sich rumwackeln oder Ja. Wie löst ihr das?
Also wir arbeiten grundsätzlich mit fester Aufstellung. Das ist ja einer der großen Vorteile der PV, dass sich eben nichts bewegt und nichts ein Geräusch macht und so weiter. Alles auch sehr langlebig ist. Genau, also immer feste Aufstellung, auch immer vertikal. Aber die Aussage ist eben tatsächlich, wir können das in Ost-West-Ausrichtung bauen. Wir können es auch in Süd-Nord, nennen wir es dann, die Vorderseite nach Süden, Rückseite nach Norden zeigt, aber auch vertikal. Und wir können auch alles dazwischen. Also das ist dieser Aspekt, den Karis genannt hat, mit Blick auf die Landwirtschaft. Wir können uns da sehr flexibel anpassen, damit eben die Landwirtschaft nachher auch immer noch produktiv stattfinden kann auf dem Feld. Ja, zu den energiewirtschaftlichen Aspekten, Ausrichtung und so weiter kommen wir sicher noch. Aber das ist eben einfach diese hohe Flexibilität hinsichtlich der Landwirtschaft. Und das, ja, sind wir auch, ich sag mal, sozusagen stolz drauf, das mit unserem Konzept so machen zu können. Denn das ist gerade so eine Diskussion, die da seit Anbeginn bei der Agri-PV auch läuft. Was ist eigentlich Agri-PV? Denn die Grenzen sind ja, wie ihr schon festgestellt habt, da sehr fließend. Ich sag mal, das Gegenbeispiel ist für uns immer so der klassische Solarpark, wo vielleicht die Module einen halben Meter höher stehen und es laufen Schafe drunter. Ja. Mhm. Das ist, je nachdem, was man ranzieht, formell kann man das unter Umständen auch als Agri-PV bezeichnen. Das wird aber kein Landwirt unterschreiben. Ne? Das unterschreibt aber sehr gerne der Projektentwickler, der Flächen sucht, Genehmigungen, Akzeptanz sucht und dann natürlich gerne das Label Agri-PV drauf schreibt, weil diese Thematik Doppelnutzung und so weiter natürlich erwünscht ist und sehr positiv besetzt ist. Da gibt es also auch so ein bisschen so einen gewissen Kampf um die Deutungshoheit in der Branche.
Ist das nur eine Frage der Außendarstellung oder hat das auch zum Beispiel eine andere Regulatorik, ob ich jetzt sage, das ist eine offiziell eine Agri-PV, anerkannte Agri-PV-Fläche oder ist es eine PV-Fläche?
Ja, das ist gerade im Entstehen, im Werden. Wir sind da, kann man sagen, im deutschen Markt eigentlich auch relativ weit schon, weil das Thema zumindest mal in den verschiedenen regulatorischen Bereichen schon mal Niederschlag gefunden hat. Es ist noch nicht alles so einheitlich. Ja. Da gibt es zum Beispiel die Frage, wann bekomme ich eine Agrarprämie? Und da steht ein bisschen eine andere Definition wieder, als jetzt in dem einen oder anderen Landesplanungsgesetz oder im Erneuerbare-Energien-Gesetz oder wo es dann zum Teil wieder Abstufungen gibt. Also ja, das ist noch im Fluss, muss man sagen. Und ist auch ein Bereich, wo wir uns auch stark engagieren, da so die Expertise aus der Praxis reinbringen zu können. Wir haben eben mittlerweile in zweistelliger Anzahl Projekte im Megawattbereich realisiert und damit eben auch praktische Erfahrungen mit der Anwendung von Regulierung, aber auch ganz praktisch auch mit der Bewirtschaftung der Flächen und so weiter. Und genau, da wollen wir natürlich auch dazu beitragen, dass es eine Regulierung gibt, die am Ende die Versprechen erfüllt, die die Agri-PV eigentlich der Gesellschaft gibt. Und das ist die echte Doppelnutzung und die Erhaltung einer werthaltigen Landwirtschaft, die für sich genommen produktiv ist. Und eben nicht eine, ja, nennen wir es mal Alibi-Landwirtschaft, die dort betrieben wird, damit die PV-Anlage einen gewissen Status bekommt. Mhm. Das ist so die Trennlinie.
Ja, das nimmt schon so eine Frage von uns vorweg. Wir waren hier bei der GLS-Bank beim 50-Jährigen bei der Feier in Bochum. Und dort wurde auch die Aussage eben getätigt, naja, was fördern wir denn jetzt eigentlich, sind der Geldgeber, was fördern wir denn jetzt für PV-Anlagen? Und genau dort kam dann eben ja gar nicht die Debatte, sondern die Feststellung, die Klarstellung hoch, nein, wir fördern nicht PV-Anlagen auf hochwertigen landwirtschaftlichen Flächen. So, als ich zum ersten Mal dann von euch jetzt so euch bewusst so wahrgenommen habe, habe ich gedacht, okay, die sind schon mal raus. Die kriegen keinen Kredit. Jetzt lerne ich gerade, stimmt ja gar nicht. Offensichtlich gilt das für euch ja nicht. Dann seid ihr ja doch wohl gesonnen oder sogar eine super Lösung. Geht voll in die Nische rein. Verstehe ich das richtig?
Ja, also kann ich zumindest klar sagen. Ich glaube, da verrate ich kein Geheimnis, dass wir auch einige Projekte konkret mit der GLS finanziert haben und da auch sehr glücklich miteinander sind, sage ich mal. Also das hat, glaube ich, für beide Seiten gut funktioniert und der Prozess ist durchaus auch ein bisschen bei uns angekommen. Also ich habe das Gespräch selbst vor 2 Jahren geführt mit einem Kollegen von der GLS, der mir genau das eröffnet hat. Es ist toll, was ihr macht, aber es ist ja PV, das machen wir nicht mehr. Und hat sich aber dann doch das sehr schnell relativiert. Es hat mir gesagt, naja gut, das differenzieren wir schon. Und bei entsprechender Haltung der Fläche machen wir das eben sehr wohl gerne und halten es für unterstützungswürdig. Und das ist ja letztendlich, was du sagst, es jetzt auf aus Perspektive einer ökologisch orientierten Bank, und die gleiche Frage stellt sich auch aus Perspektive von Politik und Gesellschaft, sage ich mal. Was erwarten wir uns von AgriPV und wie muss das dann aber auch aussehen? Ne? Der Grundkonflikt, der dort immer wieder auftritt, der lässt sich eigentlich sehr einfach reduzieren auf die Menge an Solarmodulen, die dort auf einer Fläche steht. Ja, denn das ist einfach, beides braucht irgendwie Raum. Und wenn ich maximal viele Solarmodule auf eine Fläche bringe, dann bleibt für die Landwirtschaft nichts mehr übrig, auch wenn ich die 5 Meter hochstelle. Es kommt aber kein Wasser mehr oder nur an der falschen Stelle und kein Licht mehr auf dem Boden. Ja, dann kann ich eine geometrische Definition von AgriPV vielleicht erfüllen, aber es erfüllt überhaupt nicht den Sinn. Und da kann man aber mit verschiedenen Konzepten dann auch Auslegungen finden, die sehr wohl sinnvoll sind. Das kann auch ein hochaufgeständertes Konzept sein. Das kann auch eine nachgeführte Anlage sein. Aber es tut immer ein Stück weit der Photovoltaik auch weh, ja, in diese Koexistenz zu gehen. Man muss sich miteinander arrangieren. Ja, und man muss eben nicht nur die eigene Seite optimieren. Und das ist eben was. Da ist dann ein wirtschaftlicher Druck dahinter, weil die Energiewirtschaft auf der gleichen Fläche die Photovoltaik einfach, ja, ich nenne es jetzt mal leistungsstärker ist, zumindest in dem Gefüge, in dem wir uns bewegen, in den Märkten, wie sie sind, macht der Photovoltaikanteil auf einer Agri-PV-Anlage eine Größenordnung mehr Umsatz, mal ganz platt gesagt, als die landwirtschaftliche Seite. Das heißt, es lohnt sich immer, ja, aus der PV das Letzte rauszuholen, die Landwirtschaft, naja, wenn da jetzt 20% fehlen, ja, das kompensieren wir doch locker. Ja. Und gegen diesen wirtschaftlichen Druck muss die Regulierung eigentlich anarbeiten und darüber das reinbringen, was die Gesellschaft eigentlich für Ziele verfolgt damit. Das wirtschaftliche Ziel, das kommt von selber, das macht der Markt. Ne? Aber das gesellschaftliche Ziel muss dann über die Regulierung erfüllt werden. Da sind wir, glaube ich, auch auf gutem Wege in Deutschland, aber noch nicht, aus unserer Sicht noch nicht so ganz da, wo wir hin müssen.
Ja. Das heißt, als Landwirt, wenn ich das jetzt rein wirtschaftlich orientiert sehen würde, dann hätte ich eher Interesse, so einen recht schmalen Flug mir neu zu besorgen, um dann eher so kleinere Fahrlinien zu haben mit meinem kleinen Traktor, um dann mehr Agri-PV-Anlagen links und rechts zu installieren? Oder also wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich das jetzt übertreiben möchte?
Also wenn du es übertreibst, ja. Der Landwirt wird das selber nie so machen. Das ist total klar. Also selbst wenn er da 10 Euro mehr rauskriegt, dann wird er das nicht machen. Dann ist er nämlich kein Landwirt mehr. Und der Landwirt will Landwirt sein. Die übliche Konstellation ist aber die, es gibt eine Fläche, die gehört meistens einem Dritten. Die hat vorher ein Landwirt gepachtet. Und jetzt kommt von der Seite ein Projektentwickler, sagt, ich baue hier einen Solarpark. Die Pacht ist jetzt 10-mal so hoch.
Ja.
So. Und da muss sozusagen über Regulierung dafür gesorgt sein, dass die landwirtschaftliche Nutzung ihre Stellung behält, ihre Position sozusagen behält in diesem, ich nenne es jetzt mal Wettkampf, auch ein bisschen zugespitzt.
Ne? Ja, es sind auf jeden Fall verschiedene Güter, die da miteinander abgewogen werden müssen. Ja.
Genau, ja. Und der Markt hat seine Abwägung eben über den Umsatz schon vorgegeben. Und da startet man sozusagen mit einem Ungleichgewicht in den Ring. Ne?
Wie würdet ihr also eure Rolle jetzt gerade beschreiben? Seid ihr eher so die Zuschauer, die jetzt der Regulierung irgendwie zuschauen und die Daumen drücken? Oder seid ihr da irgendwo mit aktiv? Versucht ihr das aktiv in die Diskussion, in den gesellschaftlichen Diskurs einzubringen? Oder wie ist da so eure Position gerade?
Ja, auf jeden Fall. Also da sehen wir uns in einer sehr aktiven Rolle. Die haben wir auch von Anfang an eingenommen und tun das auch weiterhin. Das ist funktioniert eigentlich auch gut, sage ich mal. Also so zusammenfassend würde ich sagen, die Argumente werden auch gut angenommen. Aber wir haben auch hier die Situation, wenn es dann wirklich um die Regulierung geht, dort, wo es auch wirtschaftlich sich auswirkt, da ist es dann wiederum so, dass die stärkeren Kräfte die sind, die auch die wirtschaftliche Potenz hinter sich haben. Ne? Also der durchaus ja gerade auch jetzt in der jetzigen Phase sehr starke PV-Markt ist dort tendenziell stark vertreten und mit viel Kraft und Energie vertreten, sage ich mal. Und während auf der anderen Seite die Landwirtschaft Schwierigkeiten hat, dagegen eine wirksame Interessenvertretung zu organisieren. Ja, denn der einzelne Landwirt kann das ja überhaupt nicht leisten. Da gibt es ein paar Engagierte, die da mitwirken, schon. Aber das ist nicht möglich. Ja, dann sind einfach zu klein, zu wenig potent. Und in den Verbänden, soweit die existieren, gibt es ja durchaus in Kammern und im Bauernverband, da ist es dann häufig so ein bisschen noch ausgebremst, auch mit internen Diskussionen, wo man sich, es ist eben ein komplexes Thema und da ist man sich nicht automatisch einig, selbst wenn die Interessen eigentlich eine klare Richtung haben. Und dann ist das auch nur eine Stimme, wenn sich dann mal eine findet und auf der anderen Seite sitzen, ja, sagen wir 10 oder 20 große Solarunternehmen, die das eben leisten können und wollen, dort sehr präsent zu sein.
Und nur zur Klärung, wovon reden wir? Reden wir von der EU? Sind das Regularien, die EU-weit gerade entschieden werden müssen oder reden wir hier von bundesweiten Gestaltungsmöglichkeiten?
Eher Bundesrecht hauptsächlich, zum Teil geht es aber auch bis in Landes- und kommunale Ebene, wenn es dann um, ne, je mehr es sozusagen in die Einzelfälle geht und ausdifferenziert wird. Aber im Wesentlichen findet das auf Bundesebene statt. Das EU-Recht gibt dort ja sozusagen den übergeordneten Rahmen, gerade auch in der Landwirtschaft. Der ist aber also zumindest mal offen genug, als dass darin alles stattfinden kann, was sich der eine oder auch der andere wünscht in Richtung Agri-PV.
Jetzt hattet ihr vorhin davon gesprochen, dass ihr in einer unglaublich glücklichen Situation seid. Ihr braucht gar nichts machen. Die Leute rennen euch die Bude rein und wollen eure Produkte irgendwie haben. Das ist ja klasse. Gab es auch Wachstumsschmerzen? Tut es gerade irgendwo weh?
Es tut permanent irgendwo weh. Ja, aber ja, wir sind bis jetzt ja gut durchgekommen. Das ist ja ein bisschen untypisch für eine Unternehmensgeschichte. Wir sind ja gestartet ohne Markt sozusagen. Wir mussten uns den Markt für vertikale Anlagen erstmal selber schaffen. Denn es war klar, es gab eine Idee, aber natürlich nirgendwo irgendjemand, der das nachgefragt hätte damals. Also ja, haben wir uns eigentlich erst mal 5 Jahre damit beschäftigt, überhaupt irgendwo sowas wie einen Markt dafür zu schaffen. Und in den letzten Jahren ist es eben, können wir sagen, der ist da, die Regulierung ist fortgeschritten, das Wissen darüber ist im Markt, man kennt uns, man kennt das Konzept und kann auch irgendwie was damit anfangen. Und seitdem machen wir eben ja viele Projekte, immer mehr Projekte. Also wir haben jetzt immer in den letzten Jahren fast eine Verdoppelung immer gehabt, wenn man jetzt mal auf Umsatzzahlen guckt, die ja letztendlich die Mengen auch ausdrücken. Und ja, wir erwarten, dass wir das Tempo nicht ganz halten können, dass wir uns jedes Jahr verdoppeln.
Exponentielles Wachstum ist schwierig aufrechtzuerhalten, ja.
Genau, und das ist ja natürlich, wenn wir jetzt auf uns als Unternehmen schauen, auch ein bisschen eine Philosophiefrage. Es gibt ja durchaus bekannte Unternehmer, die da überhaupt kein Problem damit hätten, auch jedes Jahr zu verzehnfachen. Und das ist eben was, wo wir uns schon ganz klar bewusst dagegen entschieden haben, ist wirklich an jeder Stelle auf die Spitze zu treiben, sozusagen, weil wir auch als Unternehmen das pflegen wollen, womit wir groß geworden sind. Also einmal auch Technologieführer zu bleiben, das ist das eine, das verträgt sich ja auch nicht mit einer 100%igen Zielsetzung auf Masse machen, ja, sondern eben auch die Qualität, und es ist ein Thema, was sich noch weiterentwickeln wird und muss, und zum anderen auch nach innen, das Thema Unternehmenskultur ist natürlich, je schneller ich den Wachstumsregler drehe, umso schwieriger habe ich es dort, ist natürlich ganz klar, und ich glaube, wir haben da im Moment fühlen uns alle sehr wohl und wollen das eben auch beibehalten. Also so ein bisschen, ja, ich habe das jetzt ein paar Mal so formuliert, dass den Nextosan gibt es nicht, weil irgendjemand mal Kapital übrig hatte und ein Investment gesucht hat, sondern genau umgekehrt, den Nextosan gibt es, ist ein Unternehmen, das aus dem Zweck raus gegründet wurde und der Zweck war, das Konzept überzeugt uns und es soll in den Markt kommen, sozusagen. Ja, und genauso nach innen sagen wir auch, ja, ein bisschen zugespitzt sozusagen, Unternehmen ist sozusagen das, was Menschen gemeinsam unternehmen. Und dann muss es eben auch hier dem Zweck dienen, dessen, was alle gemeinsam wollen. Und nicht irgendwie so ein bisschen selbstzweckmäßig, ich muss jedes Jahr 300% Wachstum machen. Ist natürlich durchaus ein Spagat für uns, wenn man sozusagen den Markt, wir sehen den Markt überhaupt nicht als Nischenmarkt, haben wir auch nie so gesehen, vor allem auch aus energiewirtschaftlichen Gründen, da kommen wir hoffentlich noch dazu, denn dieses Thema, wann wird Strom produziert und wann nicht, halte ich persönlich für extrem wichtig, auch für das Gelingen der Energiewende. Und da gibt es mittlerweile dann auch einige Studien dazu, war aber für uns von Anfang an eigentlich das Leitbild, geht hier nicht darum, 1% des Zubaus oder der PV, die da entsteht im Zuge der Energiewende, als Agri-PV und vertikal zu machen, sondern die Technologie, wenn man sozusagen das ganze System optimieren will, wie kriege ich eine günstige, schnelle Energiewende hin, dann reden wir über 50% Anteil oder im Freiflächenbereich vielleicht noch mehr, denn vertikal auf Dächern wird schwierig, ja, die sind nun mal flach geneigt. Da müssten die Freiflächen das eigentlich kompensieren.
Lass uns vielleicht da gerade mal an das Thema reingehen. Ihr habt es ja beide jetzt, glaube ich, schon mal angerissen. Es gibt ja in Deutschland eine Strombörse, an der dann der Strom letztlich verkauft und gekauft wird. Und je nachdem, wie viel Strom logischerweise gerade verfügbar ist oder gebraucht wird, schwankt der Preis, so jetzt mal vereinfacht ausgedrückt. Und logischerweise haben wir ja dann tagsüber eben Sonnenlicht und dann gibt es halt eben zum Beispiel Strom aus PV-Anlagen. Jetzt hattet ihr ja gerade erwähnt, ne, eure Dinger sind vertikal ausgerichtet, das heißt, werden ja wahrscheinlich dann bei einer Ost-West-Ausrichtung insbesondere, vor allem morgens und abends halt mehr Strom produzieren, als sie jetzt typischerweise mittags produzieren würden, was jetzt eine normale PV-Anlage anbelangt. Was hat das jetzt für einen Einfluss auf die Preise, die ich damit erziele oder die Energieversorgung? Vielleicht könnt ihr den Kontext einmal erläutern.
Genau, also bleiben wir bei der Ost-West-Ausrichtung. Es führt ja eben genau dazu, ich habe morgens und abends so eine Spitze in der Produktion und mittags quasi ein Loch. Und der komplette Anlagenbestand, den wir im Moment haben in Deutschland, ist irgendwie flach und südausgerichtet und hat also das Maximum zur Mittagszeit. Und wir haben mittlerweile regelmäßig im Sommerhalbjahr die Situation, dass wir mindestens so viel Strom aus fast ganz ausschließlich PV produzieren können, wie gebraucht wird. Das ist ganz toll, kann man sich freuen. 3 Stunden erneuerbare Vollversorgung jeden Tag. Ja, und dann ist der Spaß aber auch schnell wieder vorbei am Nachmittag. Beziehungsweise wird es mittags auch zunehmend zum Problem. Das wird ja gerade auch so ein bisschen diskutiert in der Branche. Und das führt dazu, Angebot und Nachfrage. Wir haben, das ist schon eigentlich seit 10 Jahren so, aber es wird halt immer stärker und ausgeprägter, dass wir vormittags hohe Preise haben, mittags niedrige, mittlerweile extrem niedrige Preise bis in den negativen Bereich hinein und abends dann wieder die höchsten Preise des Tages. Also ein ganz typisches Bild sieht man in den Preiskurven an jedem Tag im Sommerhalbjahr so. Und das ist natürlich was, wo wir dann mit unserem Konzept von profitieren können. Denn wir haben das Fördersystem in Deutschland ist ja so gestaltet über das Erneuerbare Energiengesetz. Man hat zwar eine gesicherte Vergütung in dem Sinne, dass man unabhängig vom Durchschnittspreis sozusagen am Ende auf seine Vergütung kommt. Aber das System ist trotzdem so gestrickt, dass die Preise, die es an der Börse gibt, stündlich oder jetzt bald viertelstündlich, beim Betreiber auch ankommen. Das heißt, in dem Moment, wo meine Anlage einen besseren Durchschnittspreis erzielt als die durchschnittliche Anlage, dann kommt dieser Mehrwert auch beim Betreiber an. Wir nennen das Marktmehrerlös. Also das, was ich mehr erlösen kann, weil ich so gut zum Marktproduzierer sozusagen. Ja. Und das funktioniert von Anfang an. Ich habe eben gesagt, das ist schon lange so. Wir hatten die ersten Anlagen, ja, die erste großtechnische Anlage 2018 gebaut. Und natürlich schauen wir da regelmäßig drauf. Wir werten das monatlich aus. Was haben wir da für einen Mehrerlös? Und das waren jetzt über viele Jahre, sagen wir mal, noch relativ bescheidene Differenzen. So im Bereich von, sagen wir mal, ein Viertel Cent pro Kilowattstunde, vielleicht mal ein halber Cent. Und mittlerweile sind wir da dieses Jahr im Bereich zwischen einem und anderthalb Cent angekommen. Mhm. Cent, ja, so ein bisschen klingt nach wenig, aber man muss ja bedenken, Großhandelspreise beim Strom, das, was wir als Erzeuger bekommen, liegt in der Größenordnung 3, 4, 5 Cent.
Macht schon einen Unterschied, ja.
Einmal nicht mehr 5%, sondern 30%, die wir da mehr bekommen und hat dann eben auch einen hohen wirtschaftlichen Impact.
Das Konzept verstehe ich, es klingt auch überzeugend. Ihr seid offensichtlich auch wirtschaftlich erfolgreich in den letzten Jahren gewesen damit. Warum macht das nicht jeder einfach nach?
Das ist immer eine interessante Frage, ja.
Was ist so speziell bei euch, dass es jetzt nicht 1000 Konkurrenten gibt, die nur das Gleiche machen?
Die Frage gibt es ja in verschiedenen Varianten. Ja, die eine ist, warum ist da noch niemand drauf gekommen? Da kann man auch eine Antwort drauf geben. Aber warum macht das nicht jeder so? Ja, weiß ich gar nicht. Also es nimmt ja gerade stark zu, dass es auch jeder so macht. Von daher darf man da sehr gespannt sein, wie das ausgeht. Es gibt aber tatsächlich schon einen Grund, der zumindest in der jetzigen Phase noch eine große Rolle spielt. Und das ist die Leistungsdichte bezogen auf die Fläche. Das ist das, was ich vorhin in Bezug auf die Landwirtschaft gesagt habe. Gilt so ein bisschen analog auch für die Energiewirtschaft. Wenn ich Module vertikal stelle und ich will vormittags und abends Strom produzieren, da habe ich einen flachen Sonnenstand. Ja? Und dort muss ich das Modul hin ausrichten und deshalb steht es senkrecht. Heißt aber auch, ich habe einen langen Schatten. Und damit sich die Module da nicht permanent gegenseitig beschatten, brauche ich natürlich hier auch aus energietechnischer Sicht große Abstände zwischen den Modulen. Das heißt, die Anzahl an Modulen oder Kilowatt, die ich auf eine gegebene Fläche bringen kann, sinnvollerweise, ist um einen Faktor 2 bis 3 kleiner als bei einer klassischen südausgerichteten Anlage. Und das führt sozusagen dazu, dass wer eben ein Projekt entwickelt, ja, der startet mit einer Fläche, der hat eine gegebene Fläche und überlegt sich, wie kann ich hier jetzt den besten Ertrag für mich rausholen. Und es ist natürlich, solange sich das trägt, trotz vielleicht niedrigerer Marktpreise, dann ist es besser oder lukrativer, viel zu machen, als jetzt, so, ich sage jetzt mal, auf Qualität zu gehen bei der Stromproduktion.
Meine Frage zieht auch ein bisschen dahin, gibt es bei euch, sag mal, Patente oder ein spezielles Know-how, wo man sagen könnte, wenn jetzt jemand auf die Idee kommt, eine vertikale, ne, Agri-PV anzubieten, dann könnten die das gar nicht so leicht nachmachen oder ist es einfach nur, keiner hat das so für sich sonst entdeckt?
Genau, das ist nochmal eine andere Art. Ne? Das eine ist der Wettbewerb der Systeme. Du sprichst jetzt den Wettbewerb innerhalb der vertikalen Technologie an. Da muss man erstmal sagen, das beginnt ja gerade erst. Ne? Wir haben jetzt ja viele Jahre damit verbracht, überhaupt irgendjemanden davon zu überzeugen, dass es sinnvoll ist. Dass es in dieser Phase keinen Wettbewerb gab, ist ein bisschen selbsterklärend. Jetzt, wo die Nachfrage kommt, kommen natürlich auch die Wettbewerber. Meine Gegenfrage ist immer so ein bisschen, ab wann ist jemand ein Wettbewerber? Denn was sehr schnell passiert, ist, die Aufgabenstellung, wir müssen Module jetzt auch senkrecht stellen. Und ich sag mal ein bisschen platt, das kann jeder. Ja, also wer ein Modul geneigt aufstellen kann, der kann das auch senkrecht aufstellen. Das ist erstmal überhaupt nicht die Frage. Die Frage ist aber, funktioniert das gut? Ne? Und wir haben dort natürlich einen ganz erheblichen Wissens- und Erfahrungsvorsprung und haben den zum Teil auch durch einige Patente abgesichert, das ist so. Die haben wir auch in der Frühzeit eingereicht und mittlerweile auch viele erteilte Patente daraus generieren können. Das ist aber tatsächlich auch nur ein Teil der Wahrheit. Ne? Die Patente orientieren sich natürlich an grundlegenden technischen Konzepten, die wir dort sehr früh entwickelt haben, die wir jetzt auch weiterentwickeln. Dann gibt es neuere Patente, die sind aber dann schon deutlich detaillierter. Das andere ist aber, und da sehe ich eigentlich noch den größeren Faktor drin, den Vorsprung in dem ganzen Wissen drumherum, also um das reine mechanische Aufstellen des Solarmoduls. Das fängt ja an von diesen Fragen der Vermarktung. Wie kann ich das bewerten? Wie setze ich das überhaupt in die Praxis um? Den Umgang mit der Regulatorik, die Koexistenz auf der Fläche mit dem Landwirt, was wir eben gerade durch die eigene Projektentwicklung auch ja, alles von der Pike auf machen. Das müsste Karis jetzt berichten. Ne? Wenn wir anfangen vom ersten Gespräch mit einem Interessenten, geht das ja über ganz viele Etappen. Am Ende haben wir die Anlage zum Teil ja dann sogar in unserem Bestand und betreiben sie auch. Und in diesen Themen liegen letztendlich die vielen kleinen Fallstricke und Details, die man auf dem Datenblatt nicht erkennen kann und auch nicht in einem Kilowattpreis. Aber letztlich entscheidend dafür sind, dass so ein Konzept auch funktioniert und aufgeht und die Beteiligten damit glücklich werden.
Ihr habt jetzt verstanden, ihr seid keine Vertriebler, ihr seid Projektentwickler.
Technologieunternehmen, Thomas. Aber vielleicht ne, Richtung der Projektentwicklung und Fallstricke hattest du gerade schon erwähnt, vielleicht, also kannst Karis dir noch ein bisschen Einblicke geben, ist das so, ich habe einmal so eine Fläche gemacht und dann ist es immer wieder dasselbe oder also was gibt es denn da so für Unterschiede, wenn ich jetzt so eine Agri-PV in eurem Stile installieren will?
Ja, du sagst es schon richtig. Eine Anlage ist auf jeden Fall nicht gleich die nächste. Ich glaube, die größten Unterschiede machen wahrscheinlich erstmal Landkreise beziehungsweise erstmal noch Bundesländer aus. Deswegen machen wir das auch so ein bisschen bundesländerspezifisch. Also wir haben verschiedene Personen, die verschiedene Bundesländer eben agieren, einfach weil verschiedene Regularien gültig sind und man verschiedene Dinge im Kopf haben muss. Aber dann natürlich auch Agri-PV oder die Anlage, die entwickelt man mit dem Landwirt, mit dem Betrieb zusammen auch irgendwo hin. Das heißt, jeder Betrieb bringt seine Eigenheiten mit, seine Wünsche, was man eben beachten muss. Fängt an von kleinen Dingen, wie viel Wendebereich braucht man, also wirklich auch so die kleinen Details, die man aber wirklich gut absprechen muss, damit am Ende die Fläche auch, wie wir ja schon oft gesagt haben, landwirtschaftlich gut nutzbar bleibt. Das machen, ich glaube, wirklich manchmal ganz kleine Dinge aus am Ende. Und dann natürlich auf der anderen Seite hängt es nicht nur am Betrieb, am landwirtschaftlichen Betrieb ab, sondern natürlich auch an der Fläche selbst und an der Gemeinde oder an der Stadt. Das heißt, wir müssen ins B-Plan-Verfahren, zumindest für größere Anlagen, also ins Bebauungsplan-Verfahren. Das heißt, wir haben da so 1 bis 2 Jahre oder auch länger die Zeit, uns sozusagen mit den Kommunen auseinanderzusetzen, um eben diese Anlagen dann am Ende auf die Fläche zu bringen. Verschiedene naturschutzrechtlichen und fachlichen Themen spielen da eine Rolle, die dann während so einem Verfahren aufgearbeitet werden und eben dann am Ende auch versucht wird, dass man da eine gute Lösung für alle Beteiligten findet. Also das heißt, ja, es bringt wirklich jedes Projekt wieder seine neuen Eigenarten mit. Bleibt somit immer spannend, gleich ist es nie.
Ich hänge noch ein bisschen an deiner Sache, gerade mit den Strompreisen, Heiko. Und das wäre auch so eine Frage in Richtung vielleicht Projektgestaltung. Welche Rolle spielt Speicherung? Im Moment, so habe ich verstanden, die meisten Anlagen, sie haben eben so eine Südausrichtung. Ne? Jetzt gibt ihr ein anderes Konzept, das hat marktpreistechnisch eine ganz hohe Attraktivität, weil ihr eben einen anderen Preis jetzt ja schon erzielt. Hast du auch schön dargelegt, das scheint ja eine steigende Tendenz zu haben. Wenn jetzt im großen Stil die Speicherung, was weiß ich, durch grünen Wasserstoff jetzt kommt, spielt das Thema dann überhaupt noch eine Rolle? Also wie lange ist dieses Argument überhaupt noch ein Argument?
Naja, so lange, wie die Speicherung etwas kostet, ne? Ja, also wenn wir jetzt politische Entscheidungen treffen, der Staat bezahlt jetzt 200 Gigawatt Elektrolyseure, stellt die da hin, der Betrieb kostet nichts, macht auch der Staat und das wird alles irgendwie umgelegt, dann sind wir im Sozialismus angekommen und die Marktpreissignale spielen keine Rolle mehr. Das ist ganz klar. Ne? Letzten Endes ist es aber so, dass das, was wir an Marktwertunterschieden sehen, zum Beispiel innerhalb eines Tages, Das spiegelt ja genau wider, welche Möglichkeiten haben wir zum Speichern oder auch zum Verschieben von Lasten. Es gibt ja ganz viele Sachen mit intelligenten Steuerungen und so weiter. Wann lade ich mein E-Auto und so weiter. Es sind ja ganz viele diese sogenannten Flexibilitäten im Stromsystem in jedweder Form. Jeder Baustein davon hat einen Preis und eine Menge, in der es verfügbar ist. Und damit wird das System in Balance gehalten. Und der Markt sagt uns ja genau, okay, wenn mittags minus 1 Cent und abends plus 10 Cent, naja, dann kostet es im System offenbar 11 Cent, diese Kilowattstunde jetzt von Mittag in den Abend zu bringen oder die Nachfrage zu verschieben und egal. Und das ist das, wovon wir dann letztendlich leben. Und das sind natürlich Größen, die sind ständigen Veränderungen unterworfen. Wenn man mal ganz zurück in die Vergangenheit schaut, ist quasi bevor es die PV gab, stand in den Lehrbüchern ja klassischerweise, ja, mittags sind die Strompreise ja am höchsten. Da kochen die Leute, da ist die Nachfrage am höchsten und das Atomkraftwerk fährt nun mal nicht hoch oder runter. Habe ich also die gleichen Effekte in die andere Richtung früher mal gehabt. Jetzt hat sich's komplett umgedreht im Tagesverlauf. Ja, jetzt ist eben Erzeugung vormittags und abends gefragt. Und wenn wir das einen Schritt weiter denken, es gibt ja immer zwei Arten von Speichern jetzt, die realistisch sind, Batterien und chemische Energieträger, ergo Wasserstoff. Und das eine speichert über ein paar Stunden, da können wir den Tag auch mit bestreiten, kostet auch Geld, aber es geht eben auch einfach mit irgendwelcher PV und plus Speicher. Aber wir haben ja auch noch das Thema zwischen Sommer und Winter. Und da sind wir wieder so ein bisschen bei der Frage, wie richten wir unsere Anlagen aus? Wenn wir jetzt eine vertikale Anlage in Süd-Nord-Ausrichtung bauen, dann haben wir ja gar nicht mehr diesen Vorteil über den Tag. Dann haben wir auch im Sommer mittags die höchste Produktion. Aber wir haben eben auch im Winter eine relativ hohe Produktion mittags. Das heißt, wir verschieben einen Teil der Produktion, einen relevanten Teil der Produktion, vom Sommerhalbjahr ins Winterhalbjahr. Und das ist jetzt sozusagen die Frage, die wird der Markt und das System uns irgendwann mal beantworten. Wollen wir jetzt lieber mit Ost-West-Ausrichtung Batterien ersetzen oder mit Süd-Nord-Ausrichtung Wasserstoff ersetzen?
Okay, aber was ich jetzt erstmal verstehe ist, oder wäre jetzt die Frage, diese Flexibilisierung allein, ne, wann lade ich mein Auto auf oder wann habe ich welchen Verbraucher am Netz oder wahrscheinlich gibt es da ja zig Faktoren, so habe ich es verstanden, die sind aber bei euch, werden aktiv in die Projektgestaltung oder in die Projektentwicklung mit eingebaut. Also ist das dann Teil eures Konzeptes oder ist vor allem die Aufgabe, mit der Fläche bestmöglichst umzugehen?
Ja, eher letzteres. Ne? Also es ist wirklich eher die Aufgabe, was Karis beschrieben hat, ne? Ein Projekt aufzusetzen, was funktioniert für alle Beteiligten. Und diese Frage der Flexibilität und der Balance zwischen Stromerzeugung und Verbrauch, das ist ja was im Gesamtsystem stattfindet. Dafür gibt es das Stromnetz, um ja, auch das E-Auto 3 Kilometer weiter dann zur rechten Zeit laden zu können. Das kann nicht alles am Ort unseres Projekts stattfinden. Das gibt es natürlich auch. Man baut einen Speicher dazu, haben wir auch einige Projekte gemacht, den man vielleicht eben direkt im Projekt dazu baut. Man hat vielleicht mal eine Ladesäule dazu, aber das ist nicht, ich sage mal, im energiewirtschaftlichen Maßstab ausschlaggebend für den Charakter eines Projekts.
Vielleicht auch noch dazu als Ergänzung, als kleine Sonderlösung, die wir auch zumindest vorhaben, ist, dass man auch eine Anlagenkombination bauen kann, eben auch wenn die Fläche das hergibt. Das heißt, wenn man Schlag A ist perfekt, um eine klassische Ost-West-Ausrichtung zu bauen und Schlag B eignet sich dafür einfach nicht gut, also jetzt aus landwirtschaftlicher Sicht her. Und da wäre es dann vielleicht einfach eine gute Möglichkeit, hier dann eben Süd-Nord zu bauen und dann somit am Ende eine Anlage zu haben, wo wir beides kombinieren. Und gerade auch, oder das ist auch eine schöne Sache, die gerade in oder hinsichtlich von Netzverknüpfungspunkten beziehungsweise genau den Zugang zum Netz eine schöne Kombination oder eine schöne Lösung darbietet, weil wir sehen schon auch in der Projektentwicklung, dass wir viele Probleme haben, würde ich jetzt mal sagen, oder es wird immer schwieriger, ans Netz zu kommen. Also wir brauchen natürlich, wir schließen unsere Anlagen normal ans Netz an. Und das heißt, wir sind da angewiesen auf einen Netzverknüpfungspunkt, der einem zugewiesen wird. Und das wird in Zukunft wahrscheinlich auch immer schwieriger werden, weil immer mehr Ausbau stattfindet. Und mit so einer Anlagenkombination können wir sozusagen mehr bauen auf einer Fläche oder auf zwei Flächen, die nah beieinander liegen. Und dann aber in der Summe, da wir an verschiedenen Uhrzeiten am Tag sozusagen mehr oder weniger produzieren, können wir dann an einen Netzverknüpfungspunkt einspeisen, der jetzt, ich nehme jetzt einfach fiktive Zahlen, der uns jetzt 5 Megawatt zum Einspeisen lässt, aber wir produzieren um einiges mehr sozusagen am Ende auf der Fläche, aber zu verschiedenen Tageszeiten. Das ist auch vielleicht nochmal eine positive Sache davon.
Jetzt habe ich hier auch so ein bisschen Freifläche und ich habe hier auch so Nachbarn, den möchte ich auch nicht immer sehen. Kann ich euer Produkt dafür auch nutzen?
Ja, kaufst du uns, gar kein Problem, kaufst du unseren Solarzaun.
Also ich kann alle meine Nachbarn super gut leiden. Das war ein rein fiktives Beispiel
natürlich. Ja, sollte es sich mal ändern, kannst du 4 Seiten. Hast ja gerade gelernt, Ausrichtung ist nicht so wichtig. Ja, kannst du
also 4
Seiten deines Grundstücks damit einzahlen.
Ja. Ja, aber Stichwort Agri-PV, ne? Oder inwieweit ist das Konzept oder macht das Konzept nur auf großen Flächen eben für Landwirtschaft Sinn? Oder haben Simon und ich, können wir jetzt auch irgendwie mit euch noch weiterreden?
Ja, ist natürlich schon ein ganz wichtiger Punkt. Es ist eben dann eine andere Welt. Du ackerst ja wahrscheinlich auch nicht in deinem Vorgarten. Insofern ist es dann kein Agri-PV, sondern tatsächlich Solarzaun. Das sind bei uns die beiden Richtungen, die das Thema hat. Solarzaun heißt eben, ich ersetze einen Zaun durch Solarmodul, vertikal, bifasial. Das, an der Stelle ist es das Gleiche. Es ist mittlerweile aber tatsächlich eine separate Produktlinie, sage ich mal, wo wir sowohl Gestell als auch Module in einer eigenständigen Variante für den Einsatz als Zaun haben.
Ja, ist auch höchstwahrscheinlich ein ganz anderes Geschäft, ne? Weil da ja nicht ein riesen Auftrag halt im Tappt, sondern eher kleinere. Diese wendet euch wahrscheinlich eher an Privathaushalte als jetzt an größere Firmen, wobei vielleicht die auch einen Zaun brauchen.
Die kommen auch in Frage, ja, genau. Ja.
Und wie viele, also das ist mal grob, ne, wie ist das jetzt so ein Testexperiment, dass da so ein paar Leute schon mal so einen Solarzaun sich hingestellt haben? Ich habe noch keinen gesehen, deswegen würde es mich interessieren, wie weit verbreitet ist das denn? Wo muss ich hinfahren, um Solarzäune zu bekommen?
Muss man mal die Augen offen halten.
Ja gut, in Düsseldorf ist vielleicht nicht ganz so viel mit Solarzäunen so dicht bebaut hier.
Kleiner Spoiler, besonders viele findest du in Österreich. Ja, da ist das Thema so ein bisschen bei einem Partner von uns entstanden. Das war mittlerweile auch Teil der Next Sun geworden. Also ich sage mal, um deine erste Frage zu beantworten, wir haben jetzt mehrere hundert Solarzaunprojekte schon gemacht. Also müsst jetzt lügen, aber ich hätte es mal zwischen 200 und 300. Da sind größere dabei, aber das meiste sind tatsächlich private Anlagen, so in der Größenordnung von einer Aufdachanlage oder sogar noch ein bisschen kleiner. Wir haben es mittlerweile sogar als, sagen wir, Zaunkraftwerk getauft, in der Steckervariante sozusagen. Ne? Also analog zur Balkonsolaranlage, Gartensolaranlage mit 2, 3, 4 Modulen zum einfachen selber aufbauen. Genau, aber der Klassiker ist eben tatsächlich Solarzaun. Man hat 1, 2 Seiten von einem Grundstück, wo vielleicht vorher ein Jägerzaun war oder was auch immer. Und statt da jetzt einen Stabmattenzaun mit Plastikfolie drin hinzustellen, kann man eben auch ein Solarmodul hinstellen und eben Strom für den eigenen Bedarf auch produzieren. Mit den gleichen Vorteilen, die wir auf der großen Fläche natürlich auch haben.
Ich hoffe, dass es regulatorisch nicht ganz so kompliziert mit langen Prozessen 1, 2 Jahre mit der Kommune abklären oder so. Das ist dann hoffentlich dann nicht der Fall.
Ja gut, da muss ich ein Stück weit enttäuschen, aber ganz so lange dauert es dann natürlich nicht. Nein, im Einzelprojekt geht das dann schneller. Aber tatsächlich haben wir natürlich auch hier regulatorische Themen immer noch. Zum Teil gab es da auch schon Änderungen, was einfach daran liegt, wenn ich was Neues mache, stoße ich da immer an Grenzen, denn die Regulierung reguliert ja erstmal das, was da ist und nicht, dass es irgendwann mal kommt. Insofern kannte das Baurecht Zäune als Zäune und Solaranlagen als Solaranlagen. Aber Sie finden den Begriff Solarzaun im Bauordnungsrecht, glaube ich, überhaupt nicht. Finden sie auch immer noch nicht. Und genau, aber wie gesagt, mittlerweile ist da stellenweise auch schon nachgeschafft worden oder man findet Wege, wie man damit umgeht. Da hatten unsere ersten Kunden natürlich schon die größeren Schwierigkeiten. Gibt es aber immer noch, ja. Also das ist dann wirklich so ein bisschen eine Frage. Es kommt ein Antrag aufs Bauamt und da sitzt der eine oder der andere Mensch und der eine liest es so rum, der andere liest es so rum und versucht es einzuordnen in sein Regelwerk, nachdem er zu arbeiten hat. Da gibt es natürlich Reibungspunkte und die werden sicherlich aber auch nach und nach behoben, ja, sei es jetzt durch gesetzgeberische Änderungen oder auch einfach durch Praxis in der Verwaltung.
Jetzt seid ihr ja schon so ein paar Jahre am Markt und offensichtlich ja sehr erfolgreich. Wenn ihr jetzt so zurückblickt, gibt es da auch sowas wie Lieblingsprojekte? Gibt es da irgendwas, wo ihr sagt, boah, da sind wir jetzt schon ein bisschen stolz drauf, wenn wir mal ehrlich sind?
Gerade aus der Projektentwicklung gesprochen, macht es natürlich Spaß, wenn alle Beteiligten gut mitarbeiten, wenn die Gemeinden, die Kommunen positiv gestimmt sind, wenn das Bauamt mitspielt, wenn die untere Naturschutzbehörde, wenn man mit der konstruktiv zusammenarbeiten kann. Ich würde einfach sagen, das sind so Faktoren, die einfach dazu führen, dass ein Projekt mehr oder weniger Spaß macht. Wahrscheinlich kann man das generell für alle Projekte dann am Ende ummünzen.
Ja, also meine Lieblingsprojekte sind im Moment immer so die uns so ein bisschen auf was Neues bringen. Und da haben wir zum Beispiel gerade einen Park gebaut hier in Baden-Württemberg, in Löffingen im Schwarzwald. Da haben wir zum einen ein höheres System gebaut, weil der Landwirt gesagt hat, na, hier ist Ackerbau, ich brauche mehr Platz, ich brauche eine größere Weinbreite. Und dann haben wir ihm gesagt, ja, dann machen wir das. Wir haben dort also fast 14 Meter Reihenabstand und haben dann mal gesagt, dann machen wir statt 2 Module 3 Module übereinander. Ich habe mehr Abstand und kann ich auch höher bauen, habe den gleichen Verschattungseffekt. Das muss man aber dann auch wieder so ein bisschen neu entwickeln, neu auslegen. Das sozusagen das eine. Und im gleichen Projekt haben wir was gemacht, was ja auch von Anfang an so ein bisschen im Hinterkopf war, wo auch jeder zuerst so ein bisschen dran denkt, wenn man hört vertikal, so das Thema, kommt immer so das Thema, ja, Lärmschutzwände, ja, könnte man noch einfach. Und ja, so das bin ich immer geneigt zu widersprechen, denn Lärmschutz braucht viel Masse, da baue ich einen Betonklotz hin, dann habe ich den besten Lärmschutz. Aber trotzdem haben wir das Thema PV entlang von Straßen und Schienenwegen einfach als eine Linie, wo es gar keinen Platz wegnimmt, weder zu der, also ich habe ja gar keine Fläche, dann ist nur eine Linie. Und das ist schon sowas, wo wir das Thema auch noch hin entwickeln wollen oder da unseren Beitrag leisten wollen. Und in diesem Projekt haben wir es eben, das liegt an der Bundesstraße und da konnten wir es sozusagen mitnehmen, dass wir an der südlichen Grenze des Grundstücks relativ nah an der Straße schon genau so ein Solarzaun an der Straße, nenne ich es jetzt mal, aufbauen konnten und da uns so ein bisschen dem Thema nähern. Wo wir eigentlich noch viel mehr hinwollen, dass das Fernziel wäre dort, dass wir wirklich eine eigenständige Projekte haben, die sozusagen nur darin bestehen, wir haben 2 Kilometer Autobahn durchs platte Land und ich sag mal links, Mitte, rechts einen Solarzaun. Und das Ganze hat dann auch irgendwie 5 Megawatt oder was auch immer. Da haben wir uns ein bisschen geraten. Ja, und
können genau. Sich die Autos gleich aufladen direkt.
Ja, genau. Wenn man das noch irgendwie induktiv, dann das wäre natürlich mit, oder mit Lasern. Ja, mal gucken. Vielleicht fällt uns sowas ein. Genau. Ja. Ansonsten, wenn du nach Projekten fragst, ist natürlich unser Leuchtturmprojekt im Moment, das wir gerade neben der Startbahn West am Frankfurter Flughafen eine sehr große Anlage bauen mit 17,5 Megawatt. Das ist zum einen das größte Projekt bis dahin und natürlich auch ein sehr besonderes, auch besonders herausforderndes Projekt, was gerade jetzt mitten in der Bauphase steckt.
Ist da auch Agrarfläche oder was ist das für eine Fläche? Weil du gerade Flughafen sagtest.
Flughafenflächen. Was vielleicht so ein bisschen überrascht, ist, dass solche Flächen tendenziell und auf jeden Fall dort eine sehr hohe ökologische Wertigkeit haben. Das ist also ein, ja, verschiedene Biotoptypen, auch für Vögel tatsächlich auch zum Teil wichtig. Und das war auch einer der Gründe, warum dort das vertikale System auch das Richtige ist, weil wir eben auch diese ja, in dieser Hinsicht wertvollen Flächen eben nicht überbauen und damit zum Beispiel den Charakter der Vegetation erhalten können, ja, so wie er vorher ist. Das konnte man in anderen Projekten auch schon nachweisen. Und genau, das sind dann an solchen Standorten die entscheidenden Argumente zum Teil. Genau, daneben aber auch zum Beispiel der Punkt, dass ein senkrechtes Modul niemanden blenden kann, weil die Sonne nun mal immer irgendwie mehr von oben kommt und nicht aus dem Boden raus und damit die reflektierten Sonnenstrahlen auch Richtung Boden gehen. Das ist an dem Flughafen natürlich auch ein sehr wichtiges Thema.
Also neuen Markt erschlossen, Flughäfen in Deutschland ausstatten oder in Europa? Oder?
Ich fand die Autobahn eigentlich auch ganz gut, die Solarautobahn.
Das klingt so ein bisschen, als wird euch nicht langweilig.
Die Gefahr besteht nicht. Nee.
Vielleicht noch eine euch? Frage Richtung eurer Zukunft. Wir hatten noch gesehen, ihr seid mittlerweile, also Österreich hat es ja gerade schon erwähnt, ihr seid auch mittlerweile in Polen unterwegs. Das macht für mich irgendwie noch naheliegend, ne? Nachbarland zu Deutschland. Ich vermute mal auch ein bisschen was an Agrarland dort in Polen vorhanden. Aber auch Japan. Da bin ich hängen geblieben. Wie seid ihr denn auf Japan gekommen gerade?
Japan ist sehr spannend tatsächlich. Da haben auch ein paar Zufälle mitgewirkt, muss man sagen.
Dann noch ein paar Solarmodule gefunden oder was?
Genau, wie sich die Verbindungen so ergeben haben. Aber das, ich sag mal, fundamental gibt es natürlich auch gute Gründe für den japanischen Markt. Das ist, also zum einen kann man schon mal generell sagen, Japan war ja über die letzten Jahrzehnte gesehen neben Deutschland der Markt, der die PV überhaupt erst als Energieerzeugungsoption geschaffen hat. Die haben früh in den 90ern damit angefangen, irgendwann hat Deutschland mitgezogen und das waren in der Geschichte der Branche immer die beiden stabilen Märkte, auf denen die PV wachsen konnte und sich entwickeln konnte. Und dann ist es auch wenig überraschend, dass eben auch in Japan schon seit einigen Jahren eine relativ brauchbare Regulierung für diese Doppelnutzung besteht. Das nennt sich dort Solar Sharing. Gibt es zum Teil Gesetzgebung, Verordnungen dazu, wie das auszusehen hat und dementsprechend auch eine ganz gute Marktbasis. Und da haben wir seit 2-3 Jahren so ein bisschen Fuß gefasst und dort eben dann auch tatsächlich in Form von einem eigenen Tochterunternehmen das aufgebaut und haben dort tatsächlich auch ein ganz gut laufendes Geschäft mit verschiedenen Anwendungen. Sieht ein bisschen anders aus als in Deutschland. Ne? Das ist so ein bisschen, die Marktparameter sind andere. Ist auch sehr kleinteilig. Es gibt ja eben auch nicht so viel Platz und das ist dann eben auch, wo kriege ich hier noch Solarmodule unter, ist so die Frage. Und was dort eine große Rolle spielt, sind einmal so eher ein bisschen kleinere landwirtschaftliche Anlagen, so im Bereich 100 bis 200 Kilowatt. Das ist so eine Größenordnung, die findet bei uns fast gar nicht statt. Das ist dort so der Standard. Und was gerade sehr erfolgreich läuft, sind Parkplätze. Das ist also, wir haben gemeinsam mit einem japanischen Partner, mit einem größeren Unternehmen, das Ganze adaptiert, auf eine gewisse Höhe gebracht, auch über 2 Meter. Weil öffentlich zugänglich, dass da keine Kabel rumhängen sozusagen, wo man rumläuft. Und dann werden eben über Parkflächen auch vertikale Anlagen gebaut.
Also um die Parkfläche herum oder zwischen den Parkzellen in Teilen auch? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
In den Park rein oder ne, so.
Okay.
Ja, kann man sich so vorstellen. Stehen dann die Ständer und oben drauf die Solarmodule.
Ah, okay, aber die sind sozusagen oben drüber, dann überdacht quasi.
Ja, eben nicht überdacht, sondern vertikal auch. Da gibt es auch noch einen großen Punkt. Japan, Österreich auch, gibt viel Schnee. Das ist natürlich ein sehr interessanter Aspekt für unser System. Es bleibt kein Schnee drauf liegen. Ja? Und B, wenn der Schnee dann aber auf dem Boden liegt, dann sorgt er auch noch für mehr Lichtreflexion und es kommt mehr Strom raus. Das ist also ein doppelter Vorteil bei der vertikalen Technologie. Von daher, wo es viel Schnee gibt, gibt es auch nichts zu sagen sozusagen.
Ab nach Skandinavien demnächst, wobei die haben ja genug anderen Strom, ja.
Wir arbeiten gerade noch an einem Projekt in Kanada, das hoffentlich bald kommt. Also sowas spielt dann schon auch eine Rolle, wenn wir überlegen, okay, was wollen wir machen, was können wir machen, das macht für uns Sinn.
Ja, cool.
Vielleicht abschließend, gibt es irgendwas, was ihr euch als Nexus Sun noch für die Zukunft wünscht? Oder sind alle eure Wünsche, erfüllen die sich von alleine?
Also ich würde mir wünschen, dass für die Projektentwicklung gesprochen, dass die PV-Branche konstruktiver mit naturschutzrechtlichen Themen arbeitet, beziehungsweise auch umgedreht. Also dass man einfach nicht Argumente sammelt, die gegen Natur sprechen oder gegen PV sprechen oder gegen Landwirtschaft, sondern dass man einfach gemeinsam logisch überlegt, was sinnvoll ist. Dass man einfach Dinge auch umsetzen kann, ohne jetzt sozusagen Regularien zu brechen, weil das wollen wir ja auch nicht. Aber dass man da einfach ein gutes Miteinander findet, dass alle Bedürfnisse, so gut es eben geht, in einem Projekt umgesetzt werden können. Das würde ich mir wünschen.
Ja, kann ich nur zustimmen. Ich würde mal so unternehmerisch, vielleicht sogar eher einen rückblickenden Wunsch, wenn so an die ersten Jahre denken, würde ich mir wünschen, dass wir in Deutschland und Europa irgendwie mal wieder dahin kommt, dass jemand was wagt. Ich kann mich noch gut erinnern, wie wir jahrelang natürlich versuchen mussten, uns auch zu finanzieren. Und alles das, was man sich vorstellt, wie das denn laufen sollte bei so einem Start-up mit einer neuen Idee, eigentlich ja interessanten Thema, Energiewende, hat alles nicht funktioniert, um das mal so zusammenzufassen. Das schönste Beispiel ist für mich immer der muss ich auch den Namen nennen, Hightech-Gründerfonds, das ist ja irgendwie so ein schon irgendwie staatlich finanziertes Instrument, um eigentlich genau so was zu schaffen. Und das habe ich wirklich in Erinnerung behalten. Die haben so im ersten Jahr kam die Frage, habt ihr Patente, mit denen ihr euch da absichert? Gesagt, ja, die haben wir eingereicht, sind aber noch nicht da. Es dauert halt ein paar Jahre, bis solche Patente erteilt sind. Und ja, kommen sie wieder, wenn sie Patente haben. Ja, haben wir dann 3 Jahre später gemacht. Ja, jetzt seid ihr kein Startup mehr, ihr seid zu alt. Und diese Art von Startup-Förderung, also danke, das können wir gerne drauf verzichten. Wir haben es auch anders geschafft, aber wir haben es deswegen anders geschafft, weil wir ganz, ganz viele Voraussetzungen hatten, die man typischerweise nicht hat als Startup. Und da sage ich rückblickend, das Thema wäre einfach versandet, wenn das nicht so gewesen wäre.
Vielen Dank. Euch beiden für dieses sehr angenehme und sehr interessante Gespräch.
Dankeschön euch. War toll, euch hier heute da zu haben und so viel mitnehmen und lernen zu dürfen.
Ja, danke. Wir freuen uns drauf, uns nochmal hören zu können.
Sehr gerne. Folgt uns gerne auf den entsprechenden Podcast-Kanälen wie Spotify oder Apple. Dann bekommt ihr jede neue Folge direkt mit. Noch besser, lasst uns gerne eine Bewertung und einen Kommentar da. Ideen für Themen und Gäste immer gerne per Mail an kontakt@impactive.works. Eine Podcast-Produktion der Impactive Works 2024.